Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um die griechischen Göttinnen und Götter. Die Olympier, ideal und unvollkommen, unsterblich menschlich.
Wenn es um die Götter geht, geht es immer zugleich um die Menschen, um die Beziehung zwischen Menschen und Göttern. Hyperions Schicksalslied. Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die himmlischen. Keusch bewahrt, in bescheidener Knospe blühet ewig ihnen der Geist, und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blind links von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab.
Hölderlin spricht von Hyperion. Wer war denn das? Hyperion war einer der ganz alten Licht- und Sonnengötter. Er gehörte zur Familie der Titanen, war Sohn des Himmelsgottes Uranos und der Erdgöttin Gaia. Die Titanen waren Riesen in Menschengestalt und gehörten einem mächtigen, uralten Göttergeschlecht an. Dieses herrschte lange vor den olympischen Gottheiten, die für uns die eigentlichen Götter des antiken Griechenlands verkörpern. Ihr alle kennt Zeus, den Göttervater. Er war für die alten Griechinnen und Griechen der oberste der olympischen Gottheiten, jener Götterfamilie, die im Olymp residierte und herrschte, also bildlich gesprochen, über jenem wolkenverhangenen Berg in Nordgriechenland thronte. Eine kleine Bronzestatuette in den Münchner Antikensammlungen zeigt Zeus, die Römer nannten ihn Jupiter, in seiner typischen Gestalt. Nackt, nur mit einem Manteltuch bekleidet, thront er in herrscherlicher Manier, die linke erhoben, einst ein Zepter umgreifend. In der gesenkten rechten hält er sein Blitzbündel. Denn Zeus war der Wettergott, der Donnerer, der den Menschen Donner und Blitz sendete, der sich, wenn, dann grollend zu Wort meldete. Zeus wurde von den damaligen Menschen nicht in Tempeln, sondern unter freiem Himmel auf Anhöhen in Naturheiligtümern verehrt. Aber wie kam denn Zeus an die Macht? Ihr alle kennt die Geschichte vom Vatermord. Zeus musste erst seinen Vater Kronos töten, um die Macht zu erlangen. So wie bereits vor ihm Kronos seinen Vater, den Himmelsgott Uranos, entmannen musste, um herrschen zu können.
Eine der berühmtesten Auseinandersetzungen mit dem gewaltigen Zeus schildert uns Johann Wolfgang von Goethe. Prometheus. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichendich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler, hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusst, wo aus, wo ein, kehrt ich mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage. Ein Herz wie meins sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest, jung und gut, betrogen? Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren. Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal? Meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich.
Über das Wesen des Göttlichen und die Beziehung des Menschen zum Göttlichen wird in abendländischer Tradition in theologischen Schriften nachgedacht. Solche Werke kennt das antike Griechenland nicht. Als Quellen gibt es Mythen, Erzählungen und Sagen. Eine der wichtigsten Quellen ist Hesiod mit seiner Theogonie.
Hesiod. Helikonischen Musen geweiht, heb unser Gesang an, die auf dem Helikonberge, dem großen und heiligen, walten, wo sie den dunklen Quell mit geschmeidigen Füßen im Rheintanz und den Altar umschweben des allmachtfrohen Kronion. Auf der erhabensten Kuppe des Helikon ordnen sie Chorreihen, lieblich und anmutsvoll, mit behend umfliegendem Fußtritt. Jetzo, im Schwung von der Höhe, gehüllt in finsteren Nebel, wandeln sie nächtlich herab, holdselige Stimmen erhebend, feiernd den Donnerer Zeus und die ehrfurchtwürdige Here, Argosmacht, die herrlich auf goldenen Sohlen einhergeht, auch des gewaltigen Zeus blauäugige Tochter Athene, Phöbus Apollon zugleich und Artemis froh des Geschosses, ihn auch, den Erderschüttrer, den Landumstürmer Poseidon, Themis in achtbarer Würd und Kypria freudigen Blickes, hebe zugleich mit Golde gekränzt und die schöne Dione, Eos und Helios Stärke zugleich und die helle Selene, Leto, Japetos auch und den unausforschlichen Kronos, Erd und dunkle Nacht und Okeanos groß und gewaltig und der unsterblichen Meer vom heiligen Stamme der Götter. Eine Vielzahl von Göttern zählt Hesiod hier auf. Aber wie sehen diese Götter denn aus? Xenophanes, menschenähnliche Götter. Alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was nur bei den Menschen Schimpf und Tadel ist. Stehlen und Ehebrechen und einander betrügen. Es wähnen die Sterblichen, die Götter würden geboren und hätten Gewand und Stimme und Gestalt wie sie. Doch wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte. Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, die ihren wären, blauäugig und rothaarig. Aber das Genaue freilich erblickt kein Mensch. Und es wird auch nie jemand sein, der es erblickt hat in Bezug auf die Götter und alle Dinge. Denn selbst wenn es einem im höchsten Maße gelänge, ein Vollendetes auszusprechen, so hat er selbst trotzdem kein Wissen davon. Vorläufigkeit und Endlichkeit haftet an allem menschlichen Wissen. Aristoteles. Von den Göttern glauben wir, dass sie die glücklichsten und seligsten Wesen sind. Aber was für Handlungen soll man ihnen beilegen? Etwa Handlungen der Gerechtigkeit? Wäre es aber nicht eine lächerliche Vorstellung, sie Verträge schließen und Depositen zurückerstatten zu lassen und dergleichen mehr? Oder Handlungen des Mutes, wobei sie vor furchterregendem Stand zu halten und Gefahren zu bestehen hätten, weil es sittlich schön ist, solches zu tun? Oder vielmehr Handlungen der Freigebigkeit? Aber wem sollen sie denn geben? Es wäre ja ungereimt, wenn sie Geld oder dergleichen zu vergeben hätten. Beobachtung der Mäßigkeit ferner. Was hieße das bei den Göttern? Es wäre doch gewiss ein plumpes Lob, dass sie keine bösen Begierden hätten. Und so mögen wir nehmen, was wir wollen. Alles, was zur Tugendübung gehört, muss als klein und der Götter unwürdig erscheinen. Und doch hat man immer geglaubt, dass sie leben und mithin tätig sind. Denn niemand denkt doch, dass sie schlafen wie Endymion. Nimmt man aber dem Lebendigen jenes Handeln aufgrund ethischer Tugend und Klugheit? Und nimmt man ihm noch viel mehr das künstlerische Schaffen? Was bleibt dann noch als das Denken? Und so muss denn die Tätigkeit Gottes, die an Seligkeit alles übertrifft, die denkende Tätigkeit sein. Eben darum wird aber auch von menschlichen Tätigkeiten diejenige die seligste sein, die ihr am nächsten verwandt ist. Wer aber denkend tätig ist und die Vernunft in sich pflegt, mag sich nicht nur der allerbesten Verfassung erfreuen, sondern auch von der Gottheit am meisten geliebt werden. Denn wenn die Götter, wie man doch allgemein glaubt, um unsere menschlichen Dinge irgendwelche Sorge haben, muss man ja vernünftigerweise urteilen, dass sie an dem Besten und ihnen Verwandtesten Freude haben. Und das ist unsere Vernunft. Und dass sie denjenigen, die dasselbe am meisten lieben und hochachten, mit Gutem vergelten, weil sie für das, was ihnen lieb ist, Sorge tragen und recht und löblich handeln. Es ist aber unverkennbar, dass dies alles vorzüglich bei dem Weisen zu finden ist. Mithin wird er von der Gottheit am meisten geliebt. Wenn aber das, so muss er auch der Glückseligste sein. Somit wäre der Weise auch aus diesem Grunde der Glücklichste. Kierkegaard, Wunsch an die Götter. Etwas Wunderbares ist mir begegnet. Ich wurde entzückt bis in den siebenten Himmel. Hier saßen versammelt alle Götter. Aus besonderer Gnade wurde mir die Gunst gewährt, einen Wunsch zu äußern. Willst du, sagte Merkur, willst du Jugend haben? Oder Schönheit? Oder Macht? Oder ein langes Leben? Oder die schönste Jungfrau oder eine andere von den vielen Herrlichkeiten, die wir hier in der Kramkiste haben. So wähle, aber nur eine. Eine Zeit lang war ich um Antwort verlegen. Darauf wandte ich mich an die Götter mit diesen Worten. Höchst geehrte Mitlebende, ich wähle eines, dass ich nämlich immer die Lacher auf meiner Seite haben möge. Kein einziger der Götter erwiderte ein Wort. Dagegen brachen sie alle in Gelächter aus. Hieraus schloss ich, dass mein Wunsch erfüllt sei und fand, dass die Götter sich mit Geschmack auszudrücken wüssten. Denn das wäre doch unpassend gewesen, in ernsthaftem Tone zu antworten. Es ist dir bewilligt.
Eine Bewilligung der Götter, ausgesprochen in der Götterversammlung? Wie haben wir uns das eigentlich bildlich vorzustellen? Es gibt nicht so viele antike Darstellungen von einer Versammlung der olympischen Gottheiten. Eine der schönsten ist in den Münchner antiken Sammlungen. Der in Athen um 500 v. Chr. Tätige Maler Nikoxenos hat eine solche Götterversammlung auf einer großen Thronamphore abgebildet. Auf dieser attisch-rotfigurigen Amphore sehen wir links außen thronend das Götterpaar Zeus und Hera. Zeus ist an seinen typischen Attributen zu erkennen: Adlerzepter und Blitzbündel. Neben ihm sitzt Hera, seine Ehefrau und Schwester. Vor ihr steht die jugendliche, geflügelte Götterbotin Iris, die Göttin des Regenbogens. Sie gießt Hera Wein aus einer Kanne in eine Spendeschale ein. Gemeint ist der Augenblick der Hochzeit von Zeus und Hera. Vor ihnen versammelt sind zuvorderst Zeus' erste Tochter, Athena, die er übrigens unehelich mit Metis zeugte. Athena ist die Kriegsgöttin, erkennbar an Helm, Lanze und ihrem Schutzfell, der Aegis. Hinter ihr sitzt der Meergott Poseidon. Er ist der Bruder von Zeus. Wir erkennen ihn an einem großen Fisch, den er in seiner angewinkelten Rechten hält. Direkt hinter Poseidon tritt gerade Hermes herein, der Götterbote, zu erkennen an seinen geflügelten Schuhen, dem geflügelten Helm und seinem Botenstab. Hermes ist das männliche Pendant zu Iris. Er ist der Nachrichtenüberbringer, der Gott der Händler und der Kaufleute. Ja, und nicht von ungefähr ist ein großer Paketversanddienst just nach diesem Gott benannt. Barbara, du stellst uns doch einige der 12 Götter nun vor. Wer gehört denn da nochmal alles dazu? Ich zähle sie mal kurz auf. Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, dann noch Apollon und Artemis, Athena, Ares, Aphrodite, Hermes, Hephaistos und Hestia. Die kannst du nicht alle vorstellen, aber bitte stell uns doch 2 von ihnen vor.
Ja, sehr gerne, Astrid. Ich möchte da als erstes Aphrodite wählen. Homer hat einen Hymnus auf Aphrodite gedichtet. Homer. Aphrodite, die Schöne, die Züchtige will ich besingen. Sie mit dem goldenen Kranz, die der Meer umflossenen Kyproszinnen beherrscht, wohin sie des Zephyros schwellende Windhauch sanft hintrug auf der Woge des viel aufrauschenden Meeres im weichflockigen Schaum. Und die Horen mit Golddiademen nahmen mit Freuden sie auf und taten ihr göttliche Kleider an und setzten ihr ferner den schön aus Golde gemachten Kranz aufs heilige Haupt und hängten ihr dann in die Ohren Blumengeschmeid, aus Erz und gepriesenem Golde gefertigt. Aber den zierlichen Hals und den schneeweiß strahlenden Busen schmückten mit goldener Kettengeschmeide sie, welche die Horen selber geschmückt, die mit Gold umkränzeten, wann zu der Götter anmutseligem Rhein und dem Vaterpalaste sie gingen. Doch nachdem sie den Schmuck an dem Leib ihr fertig geordnet, führten sie drauf zu den Göttern sie hin, die sie freudig empfingen, reichen zum Gruße die Hand, und ein jeglicher fühlte Verlangen, sie zur Gemahlin zu haben und heim als Braut sie zu führen, höchlich bewundern die schöne Gestalt der bekränzten Kythere.
Aphrodite, die Schaumgeborene, die am Strand der Insel Kisera am südlichen Ende der Peloponnes dem Meer entstiegene. Welche Darstellung könnte das besser zum Ausdruck bringen als eine liebliche hellenistische Tonstatuette in den Münchner Antikensammlungen? Sie zeigt die nackte, kauernde Aphrodite, umfangen von den beiden Hälften einer großen Fächermuschel. Wie im homerischen Hymnus beschrieben, ist die Göttin der Liebe und der Schönheit geschmückt. Ein Band im Haar, große runde Ohrringe und eine Perlenkette zieren ihren makellosen, nackten Körper. In ihren vorgestreckten Händen präsentiert sie eine Spendeschale und bedeckt damit zugleich ihre Scham. Normalerweise opferten mit solch einer Schale die damaligen Menschen den Göttern Wein. Immer wieder kommt es bei antiken Götterdarstellungen aber zu einer Art Umkehrung, nämlich dass die Götter, und in diesem Fall Aphrodite, sich selbst opfern. Vorstellbar, dass dadurch ihr göttliches Wesen nochmals erhöht zum Ausdruck gebracht werden sollte.
Als zweite Göttin möchte ich die Göttin Diana vorstellen. Und diesmal mit Worten von Heinrich Heine. Die Göttin Diana. Ein uralter, verfallener Tempel der Diana. Diese Ruine ist noch ziemlich gut erhalten, nur hier und da ist eine Säule gebrochen und eine Lücke im Dach. Durch letztere sieht man ein Stück Abendhimmel mit dem Halbmonde. Rechts die Aussicht in einen Wald. Links der Altar mit einer Statue der Göttin Diana. Die Nymphen derselben kauern hier und da auf dem Boden in nachlässigen Gruppen, Sie scheinen verdrießlich und gelangweilt. Manchmal springt eine derselben in die Höhe, tanzt einige Paar und scheint in heiteren Erinnerungen verloren. Andere gesellen sich zu ihr und vollbringen antike Tänze. Zuletzt tanzen sie um die Statue der Göttin, halb scherzhaft, halb feierlich, als wenn sie die Probe halten zu einem Tempelfeste. Sie zünden die Lampen an und winden Kränze. Plötzlich, von der Seite des Waldes, stürzt herein die Göttin Diana im bekannten Jagdkostüme, wie sie auch hier als Statue konterfeit ist. Sie scheint erschrocken, wie ein flüchtiges Reh. Sie erzählt ihren bestürzten Nymphen, dass jemand sie verfolgt. Sie ist in der höchsten Aufregung der Angst, aber nicht bloß der Angst. Durch ihren spröden Unmut schimmern zärtlichere Gefühle. Sie schaut immer nach dem Wald, scheint endlich ihren Verfolger zu erblicken und versteckt sich hinter ihrer eigenen Statue. Ein junger deutscher Ritter tritt auf. Er sucht die Göttin. Ihre Nymphen umtanzen ihn, um ihn fernzuhalten von der Bildsäule ihrer Gebieterin. Sie kosen, sie drohen, sie ringen mit ihm, er verteidigt sich neckend. Endlich reißt er sich von ihnen los, erblickt die Statue, hebt flehend seine Arme zu ihr empor, stürzt zu ihren Füßen, umfasst verzweiflungsvoll ihr Piedestal und erbietet sich, ihr ewig dienstbar zu sein, mit Leib und Leben. Er sieht auf dem Altar ein Messer und eine Opferschale. Ein schauerlicher Gedanke durchdringt ihn. Er erinnert sich, dass die Göttin einst Menschenopfer liebte, und in der Trunkenheit seiner Leidenschaft ergreift er Messer und Schale. Er ist im Begriff, dieselbe als Libation mit seinem Herzblut zu füllen. Schon kehrt er den Stahl nach seiner Brust. Da springt die wirkliche, leibliche Göttin aus ihrem Versteck hervor, ergreift seinen Arm, entwindet seiner Hand das Messer und beide schauen sich an. Während einer langen Pause, mit wechselseitiger Verwunderung, schauerlich entzückt, sehnsüchtig, zitternd, todesmutig, voll Liebe. In ihrem Zweitanz fliehen und suchen sie sich, aber diesmal nur, um sich immer wieder zu finden, sich immer wieder einander in die Arme zu sinken. Endlich setzen sie sich, kosend, nieder, wie glückliche Kinder auf dem Piedestal der Statue, während die Nymphen sie als Chorus umtanzen und durch ihre Pantomimen den Kommentar bilden von dem, was sich die Liebenden erzählen. Man hört plötzlich die lieblich sanfteste Musik und es treten herein Apollo und die Musen. Jener spielt den Liebenden ein Lied vor und seine Gefährtinnen tanzen einen schönen, gemessenen Reigen um Diana und den Ritter. Die Musik wird brausender. Es erklingen von draußen üppige Weisen, Zimbel- und Paukenklänge. Und das ist Bacchus, welcher seinen fröhlichen Einzug hält mit seinen Satyren und Bacchanten. Er reitet auf einem gezähmten Löwen. Zu seiner Rechten reitet der dickbäuchige Silen auf einem Esel. Tolle, ausgelassene Tänze der Satyren und Bacchanten, letztere mit Weinlaub oder auch mit Schlangen in den flatternden Haaren oder auch mit goldenen Kronen geschmückt, schwingen ihre Tyrsen und zeigen jene übermütigen, unglaublichen, ja unmöglichen Posituren, welche wir auf alten Vasen und sonstigen Bareliefs sehen. Bacchus steigt zu den Liebenden herab und ladet sie ein, teilzunehmen an seinem Freudendienste. Jene erheben sich und tanzen einen Zweitanz der trunkensten Lebenslust, dem sich Apollo und Bacchus nebst beider Gefolge sowie auch die Nymphen Dianas anschließen.
Ja, in der Antike war das aber ein bisschen anders. Diana oder Artemis, wie die Griechen sie nannten, war die keusche Göttin der Jagd. Ihr Bild vermittelt uns sehr schön eine Darstellung auf einem attischen Salbölgefäß in den Münchner Antikensammlungen. Artemis trägt einen knöchellangen, gefältelten Chiton, darüber ein ebenso faltenreiches Schrägmäntelchen. Sie ist im schnellen Lauf dargestellt, in der linken einen langen Bogen, mit ihrer rechten ergreift sie einen Pfeil aus dem Köcher auf ihrem Rücken. Ihre langen Haare sind zu einem Knoten am Hinterkopf gebunden und werden von einem Diadem gerahmt. Artemis ist die Göttin des Draußen, Mit ihren Begleiterinnen, den Nymphen, lebt sie im Wald, unverheiratet und keusch. Kein Mann darf sich ihr nähern, sonst ergeht es ihm wie Aktaion, dem Jäger. Er wurde von der Göttin selbst in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Hunden dann getötet. Artemis ist die Schützerin der kleinen Tiere und als Kurotrophos auch die Schützerin der Kinder. Ihr vermachen die jungen Bräute vor der Hochzeit das eigene Mädchengewand und das Spielzeug. Artemis ist auch Geburtshelferin. Zu ihr beten die Schwangeren vor der Niederkunft und ihr weihen sie nach einer glücklichen Geburt kostbare Gewänder. Barbara, jetzt erzähl uns doch ein bisschen näher und auch intimer von den antiken Gottheiten.
Ja, da nehme ich zunächst das berühmte Ehepaar Jupiter und Juno oder Zeus und Hera genannt. Ein ehelicher Wortwechsel zwischen Jupiter und seiner Gemahlin. Ganymed ist als stumme Person anwesend. Juno beginnt das Gespräch. Seitdem du den phrygischen Knaben da vom Ida geraubt und hierher gebracht hast, finde ich dich sehr kalt gegen mich, Jupiter. Du bist also auch über den unschuldigen, harmlosen Jungen eifersüchtig? Ich dachte nur, die Weiber und Mädchen, die gut mit mir stehen, machten dich so übellaunig. Es ist in Wahrheit gar nicht schön an dir und schickt sich sehr übel für die Würde des Monarchen der Götter, deine rechtmäßige Ehegattin sitzen zu lassen und da unten auf der Erde in Gestalt eines Schwans oder Stiers oder Satyrs überall herumzubuhlen. Indessen bleiben die Kreaturen doch noch, wo sie hingehören. Aber diesen Hirtenjungen da hast du deiner göttlichen Majestät zur Schmach sogar in den Himmel heraufgeholt und mir vor die Nase hingesetzt unter dem Vorwande, dass er dir den Nektar einschenken solle. Als ob du so verlegen um einen Mundschenken wärest und Hebe oder Vulkan einem so schweren Amt nicht länger vorzustehen vermöchten. Aber freilich nimmst du den Becher nie aus seiner Hand, ohne ihm vor unser aller Augen einen Kuss zu geben, der besser als der Nektar schmeckt, so dass du alle Augenblicke zu trinken verlangst, wenn du gleich keinen Durst hast. Ja, du treibst es so weit, dass du den Becher, wenn du ihn nur ein wenig abgetrunken hast, dem Jungen hinreichst und ihn daraus trinken lässest, um das, was er übrig gelassen hat, als etwas gar Köstliches aufzuschlürfen. Und zwar auf der Seite, die er mit seinen Lippen berührt hat, damit du gleich das Vergnügen zu trinken und zu küssen habest. Und legest du nicht neulich deine Ägide und deinen Donnerkeil auf die Seite und schmähtest dich nicht, trotz deiner Würde und dem großen Bart, den du herunterhängen hast, auf dem Boden zu sitzen und mit ihm zu spielen? Bilde dir ja nicht ein, als ob du deine Sachen so heimlich triebest. Ich sehe alles recht gut. Und was ist denn das so Entsetzliches, Frau Gemahlin, wenn ich etwa, um mir ein doppeltes Vergnügen zu machen, einem so schönen Knaben unterm Trinken einmal einen Kuss gebe? Wenn ich ihm erlaubte, dich ein einziges Mal zu küssen, du würdest mir gewiss kein Verbrechen mehr daraus machen, dass ich seine Küsse dem Nektar vorziehe. Das sind sehr unanständige Reden, Jupiter. So weit soll es hoffentlich mit meinem Verstande nie kommen, dass ich meine Lippen an einem phrygischen Hirtenjungen und dazu an einem solchen weibischen Weichling verunreinigen möchte. Mäßigen Sie sich in Ihren Ausdrücken, Madame. Dieser weibische Knabe, dieser phrygische Hirtenjunge, dieser Weichling. Doch ich will lieber nichts sagen, um mir die Galle nicht noch mehr zu erhitzen. Oh, meinetwegen kannst du ihn geheiraten. Ich sagte das nur, um dich zu erinnern, was für Unanständigkeiten du mich um deines Mundschenken willen zu leiden nötigst. So, dein sauberer Sohn Vulkan also, so schmutzig und mit Kohlenstaub bedeckt, wie er von seiner Schmiedeesse zu Lemnos kommt, der sollte also um die Tafel herumhinken und uns den Wein einschenken. Aus solchen Fingern sollten wir den Becher nehmen und uns wohl gar noch, meinst du nicht, an seinen rußichten Küssen laben, vor denen dir doch selbst ekelt, wie wohl du seine Mutter bist. Das würde was Angenehmes sein. Das wäre ein Mundschenk, der die Göttertafel zieren würde. Den Ganymed muss man nach dem Ida zurückschicken, denn der ist reinlich und hat Rosenfinger und reicht den Pokal mit Grazie hin. Und was dich am meisten ärgert, küsst süßer als Nektar. Also seit uns der Berg Ida diese schöne kraushaarige Birschchen auferzogen hat, ist Vulkan nun auf einmal hinkend und mit Kohlenstaub überpudert und ein ekelhafter Anblick für dich geworden. Vorher sahst du von dem allen nichts und ließest dich weder von Funken noch Schmiedeesse abhalten, dir den Nektar recht wohl belieben zu lassen, den er dir einschenkte. Liebe Jono, du machst dir nur Selbstverdruss. Das ist alles, was du mit deiner Eifersucht gewinnst, denn meine Liebe wird dadurch nur höher gespannt. Im Übrigen, wenn es dir zuwider ist, deinen Becher aus der Hand eines schönen Knaben zu nehmen, so lass du dir immerhin von deinem Sohn einschenken. Und du, Ganymed, bedienst mich künftig allein. Und mit jedem Becher küsse mich zweimal, wenn du mir ihn reichst und wenn du ihn wieder von mir zurückempfängst.
Jupiter ist ja ganz schön viel fremdgegangen. Sag mal, Barbara, wie war das eigentlich mit Alkmene, der Mutter von Herakles?
Ja, das war so eine ganz besondere Nacht. Da gibt's ein Gespräch zwischen Merkur und Helios. Merkur. Helios, du sollst heute nicht ausfahren, sagt Jupiter. Auch morgen und übermorgen nicht. Dieser ganze Zeitraum soll nur eine einzige lange Nacht sein. Die Horen können also deine Pferde nun wieder ausspannen und du lösche deine Fackel wieder und ruhe diese Zeit über aus. Helios, das ist ein ganz neuer und seltsamer Befehl, den du mir da bringst. Glaubt er etwa, dass ich meinen Lauf nicht richtig vollbracht habe oder meine Pferde aus dem Wege austreten lassen? Und ist er deswegen so ungehalten auf mich, dass er die Nacht künftig dreimal so lang als den Tag machen will? Das ist die Ursache nicht. Es soll auch nicht immer dabei bleiben. Er hat nur für diesmal zu einem gewissen Geschäfte eine etwas lange Nacht vonnöten.
Wo ist er denn jetzt? Woher schickt er dich mit diesem Auftrag an mich ab?
Aus Böotien, von der Gemahlin Amphitryons, bei der er zum Besuch ist.
Das heißt, in die er verliebt ist. Aber hat er dazu an einer Nacht nicht genug?
Auf keine Weise. Es soll bei dieser Gelegenheit an einem sehr großen und kampflustigen Gotte gearbeitet werden. Und den in einer einzigen Nacht zustande zu bringen, ist unmöglich.
Viel Glück also zur Ausführung eines so großen Werkes. Aber weil wir doch hier unter vier Augen sind, Merkur, zu Saturns Zeiten geschahen doch solche Dinge nicht. Er schied sich nicht von Rheas Bette und stahl sich nie vom Himmel weg, um die Nacht zu Theben zu passieren, sondern Tag war Tag und eine Nacht dauerte keine Minute länger, als es die Jahreszeiten mit sich brachten. Jetzt hingegen muss sich um eines einzigen heillosen Weibes willen die ganze Natur auf den Kopf stellen lassen. Meine Pferde müssen durch die zu lange Ruhe steif und der Weg, weil er 3 Tage lang unbefahren bleibt, schlechter werden. Die armen Menschen müssen indessen elendiglich im Dunkeln leben und, dank sei dem verliebten Temperament des Götterkönigs, dasitzen und warten, bis der große Athlet, den du uns ankündigst, in dieser langen Finsternis fertig wird.
Stille, Helios! Deine freie Zunge möchte dir leicht übel bekommen. Lebe wohl, ich eile zu Lunen und zum Schlafe, um ihnen ebenfalls Jupiters Befehle zu überbringen. Jener, dass sie langsamer als gewöhnlich gehe, und diesem, dass er die Sterblichen lange genug gebunden halte, um nichts davon zu merken, dass diese Nacht so lang geworden ist.
Astrid, ich habe noch ein drittes Gespräch. Und zwar geht's da um eine Auseinandersetzung zwischen Vulkan und Jupiter. Vulkan, wozu begehrst du meiner Dienste, Jupiter? Ich bringe dir, wie du befohlen, eine so scharfe Axt mit, dass ich Steine auf einem Hieb damit durchhauen wollte.
Jupiter, Sehr wohl, Vulkan, so haue mir nur gleich den Kopf in zwei.
Du willst mich probieren, ob es in dem meinigen noch richtig ist. Sprich im Ernst und sage mir, was ich tun soll.
Mir den Hirnschädel aufspalten, sag ich dir. Gehorche, oder du wirst mich böse machen. Es wäre nicht zum ersten Mal. Lass es also nicht darauf ankommen. Haue aus allen Kräften zu und zaudere nicht länger, denn ich kann die Wehen nicht länger ausstehen, die mir das Gehirn zerreißen.
Siehe zu, Jupiter, dass wir kein Unheil anrichten. Die Axt ist scharf. Sie wird dir, wenn hier was zu gebären ist, keine so sanfte Hebammendienste tun wie Lucina.
Haue nur herzhaft zu. Ich weiß, dass es mir wohl bekommen wird.
Ich gehorche, so schwer es mich auch ankommt. Denn was will einer machen, wenn du befiehlst?
Er haut Jupiter den Kopf auf.
Was ist das? Ein Mädchen in vollständiger Rüstung?
Nun wundert es mich nicht länger, dass du so gräuliches Kopfweh hattest und eine Zeit her so böser Laune warst.
Es ist kein Spaß, eine so große Prinzessin und von Fuß auf gewaffnet unter der Hirnhaut auszubrüten.
Wie? Sie tanzt schon den Waffentanz, ohne ihn gelernt zu haben? Wie sie sich dreht und aufhüpft und den Schild schüttelt und den Speer schwingt und von ihrer eigenen Gottheit zusehends immer stärker begeistert wird. Aber das Vornehmste ist, dass sie so schön und in so wenigen Augenblicken schon mannbar geworden ist. Sie hat zwar blau-grünlichte Katzenaugen, aber zum Helme steht es ihr nicht übel.
Ich bitte dich, Jupiter, lass sie meinen Hebammenlohn sein. Gib sie mir zur Gemahlin.
Du verlangst was Unmögliches, Vulkan. Sie will ewig Jungfer bleiben. Ich für meinen Teil wollte dir nicht entgegen sein.
Das ist alles, was ich will. Fürs Übrige lass mich sorgen. Ich will schon mit dir fertig werden.
Wenn dir's so leicht scheint, so mache, was du kannst. Ich weiß aber, dass du nicht viel Freude davon haben wirst.
Die Geburt der Athena aus dem Haupt des Zeus. Detailliert beschrieben bei Lukian von Samosata, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte. Aber schon die frühen griechischen Tongefäße erzählen bildlich von dieser wundersamen Göttergeschichte. Auf einer um 530 vor Christus entstandenen attisch-schwarzfigurigen Amphore in den Münchner Antikensammlung sehen wir eine Darstellung des thronenden Göttervaters Zeus, aus dessen Haupt die kleine Figur der vollgerüsteten Athena entspringt. Sie ist sofort erwachsen. Die Geburtsgöttin Eileithyia steht vor dem Göttervater und unterstützt ihn bei dem einmaligen Geburtsvorgang. Der Gott der Musik, Apoll, begleitet mit seiner großen Laute die Geburt. Ebenso anwesend ist Ares, der antike Kriegsgott. Er ist das Pendant zu Athena. Während Ares für die alten Griechen den brutalen Angriffskrieg verkörperte, war Athena die Intellektuelle, dem Kopf des Vaters entsprungene Strategin. Sie stand für den Verteidigungskrieg. Wie kam es aber dazu, dass sie nicht aus dem Leib ihrer Mutter, Metis, geboren wurde, sondern aus dem Kopf ihres Vaters? Auch das berichtet uns der antike Mythos. Die kluge Metis war einst die erste Geliebte des Zeus. Der Göttervater selbst jedoch fraß die mit Zwillingen schwangere Metis auf, denn ein Orakel hatte ihm geweissagt, eine Tochter der Metis wäre ihm gleichrangig, ein Sohn würde ihn aber stürzen. Davor hatte er Angst, und in der Tat konnte er sich so vor einer Wiederholung des Vatermordes schützen. Ihr erinnert euch, Zeus selbst hatte seinen Vater Kronos ermordet. Sein Sohn blieb also ungeboren. Seine Tochter hingegen erblickte als Kopfgeburt das Licht der Welt, und auf sie war er stolz.
Enden wir unseren Podcast mit einer Verneigung vor den antiken Göttern Griechenlands. Friedrich Hölderlin: Da ich ein Knabe war. Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios. Und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna.
O all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers. Der Menschenworte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains, und lieben lernt ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß. Lebenslauf. Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beugt gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab herrschet in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind. Herrschet im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch. Dies erfuhr ich, denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr Himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören, der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.